Ja, ich war echt eine Weile nicht mehr hier, aber ich glaube, die allermeisten kennen mich noch. Und wer mich nicht kennt, kann mich nachher gerne einfach mal ansprechen, dann lernt er mich kennen. Das war jetzt keine Drohung, absolut nicht. Wer mitlesen möchte, der Predigttext steht im 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen, und ja, das kann sein, dass du es auswendig kennst, aber mal sehen, ob das passt. Ich denke, jeder wird hoffentlich was mitnehmen können da. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre es zu nichts Nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Im Großen und Ganzen geht es heute natürlich um einen ganz zentralen Punkt in unserem Christsein, die Liebe. Und Paulus sagt hier so ein paar ganz, ich finde fast sagen, ein paar sehr steile Dinge. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, und das ist ja doch durchaus etwas, was sehr faszinierend und erstrebenswert ist. Mit Menschen, ja, das machen wir allgemein, wenn wir den Mund aufmachen und manchmal plappern wir auch nur. Aber mit Engelszungen, das heißt, da ist was Göttliches hinter, ja? Das ist eine Gabe, das ist was ganz Erstaunliches, was Übernatürliches. Und dann denken wir erstmal, boah, wer das kann, wow. Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Heißt so viel wie, ja, das bringt dir auch nichts, wenn du das kannst, aber in deinem Herzen ist es kalt. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und ich meine, wer diese Gabe hat, würde sich das wünschen, dass er noch mehr hört und sieht. Und es gibt Leute in der christlichen Szene, die sind bei Versammlungen, die kriegen von Gott vorher Eindrücke, dann gucken sie und sagen, du da hinten, kommst du aus Berlin? Ja. Wohnst du in Friedrichshain? Ja. Bist du Student? Ja. Heißt deine Freundin Karin? Ja. Und dann kommt ein ganz konkretes prophetisches Wort und dieser Mensch, die haben sich nie gesehen. Und jetzt geht's ja noch steiler, weil jetzt sagt Paulus, und wenn ich alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte und alle, die so ein bisschen charismatisch veranlagt sind, würden sich sowas wünschen. Die würden sich alle 10 Finger danach ablecken. Sagen, wow, das möchte ich haben. Das möchte ich wirklich haben. Und Paulus ergänzt, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn ich einen Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte, ja, ich meine, ich weiß nicht, wer von euch Adrian Plass kennt, der machte mal, in seinem Buch schreibt er, machte einen Selbstversuch, er wollte wissen, wie groß sein Glaube ist und hat versucht, eine Büroklammer zu bewegen mit seinem Glauben und hat das noch nicht mal geschafft und dachte, meine Güte, wie schlecht ist es um meinen Glauben bestellt. Und jetzt stelle ich mir vor, du hast einen Glauben, du betest für Kranke, und es passiert eigentlich immer was. Die werden immer geheilt. Du glaubst für Dinge und es passiert eigentlich immer genau das, wofür du glaubst. Aber wenn du die Liebe nicht hast, ist das alles nichts wert. Und selbst wenn du dein ganzes Geld verschenkst und dabei letztlich mehr oder weniger vor die Hunde gehst, um selber Ruhm einzustecken, dann bringt dir das nichts. Ich meine, ich hätte ja gerne mal so viel Geld, dass ich auch nur einen Teil davon verschenken könnte. Guckt euch Bill Gates an. Ich meine, der Mann beeindruckt mich. Der hat ein Riesenvermögen und gibt 50% seines Vermögens in eine Stiftung. Ich weiß jetzt gar nicht, was die alles machen, aber auf jeden Fall zu wohltätigen Zwecken. Und das sind riesige Summen, die da reingehen. Aber auch das letztendlich bringt ihm nichts, wenn da die Liebe nicht hintersteht. Und das finde ich schon eine krasse Aussage und rückt vielleicht auch so manchen von uns charismatisch veranlagten Christen ein bisschen den Kopf zurecht. So nach dem Motto, was ist wichtig? Die Gaben? Ja, definitiv, die sind wichtig. Aber was ist wichtiger? Dass hinter allem die Liebe steht. Und jetzt kommt so ein Katalog, den man sich mal wirklich selbstkritisch anhören darf. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir das angucke, dann falle ich schon bei Punkt 1 durch. Ich hatte letzten Sonntag eine Situation, da fuhr ich nach Lauenburg, auch zum Predigen. Und da gibt es auf der Strecke nach Lauenburg, aus meiner Sicht völlig unsinnig, nach der Brücke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h bis in die Oberstadt rauf. Hält sich normalerweise auch niemand dran. Und ich war schon spät dran. Und vor mir fuhr so ein richtig vorbildlicher Autofahrer. Also wirklich im Großen und Ganzen jemand, den man hoch loben könnte. Er fuhr konsequent 30. Aber auch nicht ein bisschen schneller. Und eigentlich ist das ganz toll, aber ich merkte so, nee, langmütig, also geduldig, nee, bin ich gar nicht. Und freundlich fühlte ich mich auch nicht gerade ihm gegenüber. Weil ich dachte, Mensch, gib doch mal Gas! Und ich dachte nur so, ja, durchgefallen. An dem Punkt. Und wir kennen solche Situationen. Wir kennen sowas. Das muss noch nicht mal Autofahren betreffen. Es gibt so viele Situationen im Leben, wo von uns Geduld gefordert ist. Und wo wir merken, je länger Dinge dauern, desto mehr steigt in der Regel der Ärgerpegel. Das reimt sich sogar. Du merkst, es passiert nichts, immer noch nicht. Es verändert sich gar nichts. Du musst geduldig sein. Es wird immer langsamer. Du denkst, nein, da passiert wirklich überhaupt nichts. Und irgendwann bist du kurz vorm Kochen. Und an dem Gelächter höre ich, dass ihr das sehr gut kennt. Freundlich sein ist auch so ein Ding. Es gibt Leute, denen kann man unglaublich freundlich begegnen, weil die sind ja auch freundlich und die mag man und die sind sympathisch. Aber das Ding an Gemeinde ist ja so, du wirst mit Leuten in einen Raum zusammengesetzt und du triffst dich womöglich auch mehr als einmal die Woche mit denen, die du dir freiwillig niemals aussuchen würdest. Im Leben nicht. Wenn ich Leute in meinem Hauskreis sehe, und das ist ein reiner Männerhauskreis, da hätte ich am Anfang gedacht, du kannst auch gehen. Und die würden wahrscheinlich auch sagen so, ja Stefan, du kannst auch gehen. So, ne? Letztlich ist es wie Verwandtschaft. Du hast sie einfach, du kannst gar nichts dafür tun. Freunde kannst du dir aussuchen, Gemeinde nicht. Ja? Und dann gibt es Leute, ich habe das Beispiel vielleicht schon mal erzählt, in meiner alten Gemeinde, da gab es jemanden, der hat vom ersten Moment, wo er auf einen traf, angefangen, einem eine Pizza ans Ohr zu sabbeln. Und es war wahnsinnig anstrengend. Der hat geredet und geredet und geredet und geredet und du wolltest es eigentlich gar nicht hören. Er hat dir irgendwas erzählt, irgendwas, was völlig belanglos und eigentlich auch gar nicht interessant war. Aber er wollte es unbedingt bei irgendwem loswerden. Solche Leute kennt ihr bestimmt. Und irgendwann hatte ich mit Gott ein Gespräch über diesen jungen Mann. Und Gott mir sagte, du, hör mal, so wie du über ihn denkst, überleg mal, wie denke ich über ihn. Und mir wurde klar, Gott liebt diesen Menschen sowas von doll. Und ich merkte, ich kein bisschen. Und Gott sagte, du, pass auf, ich möchte, dass du ihn liebst. Und ich dachte nur, okay, kann ich nicht. Das musst du bitte machen. Und am nächsten Sonntag kam er wieder auf mich zu, mit einer wahnsinnig schlecht gebundenen Krawatte. Und ich guckte ihn mir an, stand völlig neben mir, als ich zu ihm sagte, du, darf ich dir mal deine Krawatte richtig binden? Habe ihm die Krawatte richtig gebunden und merkte plötzlich, dass ich eine unglaubliche Liebe zu diesen Menschen finde. Ich dachte nur so, das bin ich jetzt wirklich nicht mehr. Und von da an war gut. Ich bin an meine Grenzen gekommen und habe gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht freundlich zu allen sein aus meiner Kraft. Die Liebe eifert nicht. Ist auch nicht eifersüchtig. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne das durchaus. Hat jetzt weniger mit meiner Frau oder Ehe zu tun, aber unter Freunden ist das manchmal tatsächlich so. Ich verabrede mich mit jemandem und der sagt, du, nee, keine Zeit, der andere trifft sich gerade morgen mit mir. Und ich denke so, das ist Eifersucht. Ich bin sauer, dass er den mir vorzieht. Ihr kennt das. Wahrscheinlich alle. Sie bläht sich nicht auf. Das heißt, ich mache nichts Großes aus mir selbst, wenn ich Liebe habe und sage, hier, ich bin so der tolle Typ. Wird sowieso nicht stimmen, glaubt mir auch kein Mensch. Aber ich könnte das ja machen. Und so tun, als wenn ich der tolle Hecht bin, der glaubensmäßig wirklich alles im Griff hat und ich könnte hier salbungsvoll vor mich hinreden und immer schön fromm klingen und beeindrucken. Die Liebe würde sowas nicht machen. Wenn du Liebe hast, dann kannst du dich selbst zurücknehmen, nimmst dich selbst nicht so wichtig, drängelst dich nicht in den Vordergrund, überlegst vielleicht dreimal, ob das, was du jetzt sagen willst, wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, oder ob du es nur tust, um selber toll dazustehen. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig und sie sucht nicht das ihre. Ja. Man kann zum Beispiel auch so tun, als wenn man wirklich so ein super freundlicher Mensch ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich etwas, was ich will. Wenn ich zum Beispiel will, dass jemand, der, vielleicht gibt es, ja bestimmt Leute in der Gemeinde, die wahnsinnig guten Kuchen backen können, ja? Wenn ich will, dass diese Person mir einen Kuchen backt, dann bin ich so voll des Lobes über diesen Kuchen und finde den so genial und du machst ja den besten Kuchen der Welt und alles Mögliche und dann ist das nur, um zu erreichen, dass mir auch mal so ein Kuchen gebacken wird. Das ist nur ein Beispiel, weil ich denke, der Kuchen ist nicht das Problem. Dass jeder weiß selber, wo er sich so verhält, um einen Vorteil für sich zu erreichen, anderen was vorspielen. Um sein eigenes Ziel, das ihre heißt das hier, zu erreichen. Jetzt kommt ein Punkt, den finde ich besonders schwer. Sie lässt sich nicht erbittern. Und ich vermute, geht nicht nur mir so. Wisst ihr, es gibt Leute, die haben's drauf. Du gehst, läufst den über Weg, die hauen irgendeinen Satz raus und es sticht dich ins Herz. Nach dem Motto, Mensch, du sahst aber auch schon mal besser aus. Hast du zugenommen oder was? Pscha! Dann denkst du, vielleicht meint die Person das nicht böse. Aber wenn du sowas hörst, dann kann das passieren. Und wenn du es öfter hörst, dass du irgendwann bitter bist. Dass du die Person nicht mehr angucken willst. Dass du denkst, die kann mich mal. Die soll doch sonst wohin gehen. Kann die nicht in eine andere Gemeinde verschwinden? Ja, du bist, wenn du sie siehst, kriegst du schon so einen Hals. Weil du denkst, gleich kommt wieder so ein Spruch. Und du bist bitter. Und die Liebe, das ist es, daran kann man messen. Wie weit ist es denn eigentlich mit der Liebe in mir bestellt? Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe würde anders reagieren, würde sagen, vielleicht würde sie sagen, du, ich habe heute einen engen Pullover an oder so. Punkt. Thema gegessen. Ja? Oder irgend so ein Spruch oder irgendwas Lustiges raushauen, Thema gegessen. Das lässt du gar nicht an dich rankommen, kannst damit umgehen und du hast diesen Menschen immer noch lieb. Ehrlich gesagt, das finde ich eine ganz besonders schwere Sache. Sie rechnet das Böse nicht zu und es gibt genug Situationen, wo Menschen uns verletzen. Es muss noch gar nicht mal die Gemeinde sein, es können Arbeitskollegen sein, Freunde, Verwandte, Nachbarn. Und das ist so, wenn du das Böse zurechnest, dann packst du es auf ein Konto mit Zinsen. Und es wird immer mehr, immer mehr. Und je mehr du das Böse anrechnest, desto mehr kannst du den Menschen nicht mehr leiden, der dir da gegenübersteht. Weil da kommt immer irgendwas, wo du sauer bist. Und am Ende, je länger das geht, desto weniger braucht die Person zu tun und die Einzahlungen werden trotzdem riesig. Dann braucht nur ein kleiner Satz, der nicht bös gemeint ist, kommen. Aber das ist schon so viel auf dem Konto, dass dieser kleine Satz so ist wie eine Einzahlung von 3.000 Euro. Negativ. Und du denkst, boah, kann mich mal. Und dann freust du dich vielleicht darüber, wenn die Person beim nächsten Winter, wo es mal ernsthaft Glatteis gibt, ausrutscht und sich ein Bein bricht. Nicht? Die Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Aber du freust dich dann vielleicht darüber und sagst, ja, selber schuld, hast du verdient. Auch wieder so ein Punkt so. Kennt ihr das, dass ihr bei manchen Leuten denkt, ja, selber schuld, hast du verdient? So ganz heimlich wird jetzt keiner nicken. Wir sind ja alle Christen. Ne? Das tun wir ja nicht. Sowas machen wir nicht, sowas Böses. Aber kennt ihr das vielleicht? Ich kenne das sehr gut. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Wie sieht das bei euch aus mit Klatsch und Tratsch? Schlecht und negativ reden über andere, besonders wenn sie nicht dabei sind. Weil sonst macht das ja keinen Spaß. Ja? So richtig mal ablästern. Oder in christlichen Kreisen. Übrigens, nur fürs Gebet, aber hast du schon gehört, das und das und das von dem und dem und dem? Und vielleicht ist da auch überhaupt nichts dran, sondern man übernimmt irgendwelche Gerüchte. Die Liebe freut sich an der Wahrheit und würde dem entschieden gegentreten, sagen, hallo, bleib doch mal bei dem, was richtig ist. Woher weißt denn du das? Das hast du doch nur irgendwo aufgeschnappt. Und ich weiß aber, dass es bei dieser Person völlig anders ist, zum Beispiel. Die Liebe beteiligt sich an sowas nicht. Und jetzt die letzten steilen Sätze. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und wenn da steht alles, dann meint das auch alles. Also nicht nur ein bisschen. Und unser Maß an Dinge zu ertragen, Dinge zu glauben, zu hoffen und zu dulden, ist begrenzt. Aus unserer Kraft gibt es da echte Schwierigkeiten. Spätestens wenn dich ein Mensch zum, was weiß ich, 150. Mal verletzt und sich nie dafür entschuldigt, fragt man sich doch echt, ertrag ich das noch? Ich kann das nicht mehr ertragen. Die Liebe erträgt alles. Und spätestens dann denkst du dir, der ändert sich nie mehr. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe glaubt daran, dass dieser Mensch von Jesus erwischt werden kann an dem Punkt und merkt, was er Unsensibles tut, wo er Menschen verletzt. Die Liebe glaubt das. Sie hofft darauf, dass sich dieser Mensch verändert. Und solange das nicht passiert, duldet sie, dass diese Dinge erstmal passieren. Und es treibt eigentlich nur mehr ins Gebet. Habe ich euch jetzt eine richtige Last aufgelegt, ja? Das ist nämlich genau das, was dieser Text in der Regel bewirkt. Insbesondere bei uns Freikirchlern, wo wir doch gerne mal uns richtig anstrengen, damit wir geistlich vorankommen. Unseren richtigen frommen Krampf abziehen, damit wir endlich mal durchbrechen. Dieser Text ist aus uns nicht lebbar. Wir können das nicht. Und deswegen sage ich euch jetzt mal eine Lösung. Denn es gibt eine Lösung, wie wir das leben können. So könnte man ja hören, so soll ich als Christ sein. Langmütig, freundlich, geduldig, sich nicht erbittern lassen, das Böse nicht zurechnen. So, das ist der Anspruch, den die Bibel an mich stellt. Ja, das ist der Anspruch. Und gleichzeitig ist es etwas, was wir nicht leben können. Und um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, zitiere ich mal aus 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und jetzt lese ich diesen Text mal, indem ich alles, wo Liebe steht, ersetze durch Gott. Gott ist langmütig und freundlich. Gott eifert nicht. Gott treibt keinen Mutwillen. Er bläht sich nicht auf. Er verhält sich nicht ungehörig. Gott sucht nicht das Seine. Gott lässt sich nicht erbittern. Gott rechnet das Böse nicht zu. Gott freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Er freut sich aber an der Wahrheit. Gott erträgt alles. Gott glaubt alles, Gott hofft alles, Gott duldet alles. Und die Lösung für uns ist, wir können nicht diesen Vers, diesen Text, diesen Anspruch erfüllen. Aber ihr wisst ja, dass wir dadurch, dass wir Christen sind, dass Gott in uns lebt. Jesus lebt mit seinem Heiligen Geist in uns. Das heißt, die Liebe selbst, denn Gott ist die Liebe, lebt in uns. Und da kommt dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, von dem jungen Mann, dem ich die Krawatte gebunden habe, wieder zum Tragen. Ich aus meiner Kraft hätte das nie gemacht. Ich sah mir selber dabei völlig erstaunt zu, weil ich eine Woche vorher gesagt habe, Gott, ich kann das nicht, aber wenn ich ihm das nächste Mal begegne, möchte ich, dass deine Liebe aus mir heraus zu ihm fließt, weil aus mir heraus wird es niemals funktionieren. Und Gott hat gesagt, okay, ich nehme dich beim Wort. Und ich konnte mir dabei zugucken und habe mich gewundert. Und das ist jetzt so, es ist ja mittlerweile über 10 Jahre her und das ist immer noch etwas, was mich sehr stark geprägt hat. Das war so eine Grunderfahrung. Wenn ich die weiße Fahne hisse vor Gott und sage, ich kann das nicht, mach du das. Ich lasse dir den Raum, ich trete zur Seite, ich übergebe dir die Regie, dann macht er das. Weil Gott stellt nicht nur einen Anspruch an unser Leben, sondern er erfüllt ihn auch durch Jesus. Weil Jesus in uns lebt. Und dann können wir all das sein, Stück für Stück immer mehr, was in diesen Versen steht. Geduldig und freundlich, keinen Mutwillen treiben. Wir würden uns nicht aufblähen und uns besonders wichtig machen. Wir würden uns nicht ungehörig verhalten. Wir würden nicht nach unserem eigenen Vorteil streben und uns nicht erbittern lassen. Wir würden das Böse, was uns widerfährt, nicht zurechnen. Wir würden uns nicht über Ungerechtigkeit freuen, sondern an der Wahrheit freuen. Wir würden alles ertragen, alles glauben, alles hoffen, alles dulden. Das heißt jetzt nicht, dass das von heute auf morgen so geht. Aber Gott wartet auf unsere Bereitschaft und dass wir ihm sagen, ich sehe, was du von mir möchtest, ich kann das nicht tun. Mach du das in mir. Man kann das machen, indem man einfach so in den Tag startet und sagt, Gott, mir werden Menschen begegnen, mir werden Situationen über den Weg laufen, ich werde Dinge erleben, die mich an meine Grenzen bringen. Hilf mir, dass ich freundlich und liebevoll bin, dass ich mich so verhalte, wie du das möchtest, dass wenn mir was Böses passiert, dass ich das nicht anrechne, sondern vergebe, dass ich nicht bitter werde. Und Gott dadurch einen Blankoscheck ausstellen am Beginn des Tages, sagen, Herr, mach du das in mir. Man kann das auch machen von konkreten Situationen, wo man weiß, da begegnen mir Menschen, die sind schwierig für mich. Oder Situationen, die sind schwierig für mich, wo ich meine Geduld behalten muss. Ich müsste sowas wahrscheinlich beim Autofahren regelmäßig machen. Bevor ich ins Auto steige, müsste ich sagen, Herr, schenk mir ganz viel Geduld und Liebe für meine Mitmenschen, die mit mir unterwegs sind. Deswegen war es so entspannt, ich war heute mit der Bahn unterwegs. Aber ich glaube, ich müsste sowas beim Autofahren machen und andere müssten es woanders machen. Aber es geht darum, dass wir selbst zur Seite treten und nicht versuchen, das aus eigener Kraft zu leben. Wenn wir das versuchen, ich garantiere euch, dann fahren wir damit krachend vor die Wand. Wir können da nur scheitern. Wir können da nur zugrunde gehen. Letztlich können wir geistlich dabei ausbrennen. Also Krampf ist nichts, was wir brauchen. Und jeder von euch weiß, wenn er Krampf hat, wenn er sich verkrampft, wenn er das Gefühl hat, ich strenge mich an und strenge mich noch mehr an und noch mehr an und das wird alles nichts. Wenn du das Gefühl hast, wenn es darum geht zu lieben, dann ist an der Zeit, den Stolz runterzuschlucken oder besser gleich rauszuschmeißen und endlich zu bekennen, Gott, ich kann das nicht. Wir wollen doch so gerne aus eigener Kraft gut dastehen und die Dinge richtig machen. Das kennen wir doch schon als Kind. Wir wollten unseren Eltern doch unbedingt gefallen. Und was haben wir uns angestrengt dafür? Manche umsonst. Aber was haben wir uns dafür angestrengt? Und das gleiche Schema fahren wir häufig bei unserem himmlischen Vater. Was strengen wir uns an, um gut dazustehen vor Gott? Aber Gott möchte das gar nicht. Gott möchte, dass wir anerkennen, dass wir es nicht können, damit er endlich machen kann. Das sagte mal unser Jugendreferent in einer Predigt. Er sagte, du kannst dich auf einer Skala von 1 bis 10 anstrengen. Und wenn du diszipliniert bist und richtig gut, dann schaffst du vielleicht die 9,5 oder die 10. Gott fängt erst bei 11 an. Und es ist wichtig für uns, wenn wir wirklich die Liebe leben wollen. Und dass wir authentisch lieben und nicht mit einem frommen, verkrampften Haifischgrinsen durch die Gegend laufen, weil uns eigentlich innerlich alles gegen Strich geht. Aber wir sind ja Christen, wir sind ja freundlich. Ja? Wenn wir das nicht wollen, sondern wirklich lieben wollen, authentisch, dann müssen wir alle unsere weißen Fahnen aus dem Keller holen. Vielleicht mal durchwaschen das Ding und dann hissen und sagen, Gott, ich kann das nicht. Ich bin am Ende. Jetzt musst du ran. Und darauf wartet er, damit er endlich handeln kann. Damit er das tun kann, was er schon lange will. Uns zu Menschen zu machen, die seine Liebe ausstrahlen. Dass Menschen in Begegnung mit uns sagen, Mensch, was ist mit dir? Du bist immer geduldig. Und wenn da irgendjemand dich auf der Arbeit irgendwie mobbt und dir einen dummen Spruch gibt, dann sagst du immer noch sowas, hey, Gott segne dich oder irgendwie sowas. Und du ärgerst dich gar nicht. Warum? Die Leute werden das mitkriegen. Und darauf wartet Gott, dass er das durch uns tun kann. Und wenn ihr irgendwas aus dieser Predigt mitnehmt, dann das. Bitte, hisst die weiße Fahne vor Gott und sagt, ich kann es nicht, mach du. Amen.